ARD Sounds.
Ich habe dich immer unterstützt mit allem, was du gemacht hast, beruflich, sportlich. Und ich habe einfach das Gefühl, dass deine Unterstützung nicht da ist. Sondern dass ich alleine bin mit diesem Ganzen, was wir uns beide gemeinsam aufgebaut haben.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Ich bin Maria Richter, eure Host, und bei mir ist natürlich wieder Erik Hegmann, unser Paartherapeut. Moin, Erik.
Moin, Maria.
Wir haben heute Lotta und Konrad zu Gast, und die beiden haben erzählt, die waren irgendwie nach Amerika ausgewandert, sind jetzt wiedergekommen und haben ein bisschen damit zu kämpfen, diese ganzen Einflüsse, die jetzt sozusagen von außen kommen. Was ist denn das generell für Paare für eine große Herausforderung, dass man halt eben nicht in seiner kleinen Bubble mit der Familie sitzt, sondern dass halt auch drumherum immer auch nochmal ein paar Sachen sind, die einen so aus der Bahn werfen können?
Das klingt jetzt uncharmant. Tatsächlich sind das Stressoren. Das heißt, das sind Stressfaktoren, die von außen kommen, die dann die Beziehung aushalten muss. Und was passiert? Wir lassen diesen Stress am Partner, an der Partnerin aus. Und ja, das ist nicht schön, aber auch normal.
Lotta und Konrad, ganz lieben Dank, dass ihr hier seid. Lotta, wie lange strauchelst du schon?
Also so richtig ins Strauchen gekommen bin ich so seit November oder Dezember, würde ich sagen. Vorher ging es noch und dann ging es bergab.
Konrad, wie lange strauchelst du?
Ich glaube, für mich, ich bin gut darin, mich abzulenken und mir andere Beschäftigungen zu suchen. Das artet dann bei mir eher darin aus, dass ich mehr Sport mache. Und ich würde aber auch sagen, dass ich weniger strauchel als sie.
Okay. Dann komme ich zur Frage, warum seid ihr hier? Wenn ich das Lotta fragen würde, Konrad, was würde sie antworten? Was meinst du?
Ich glaube, sie würde antworten, dass wir ja durch viele Veränderungen gegangen sind in den letzten Jahren. Also wir haben jetzt gerade 2 Jahre in den USA gelebt und sind jetzt gerade letzten Sommer, Herbst wieder zurückgekommen. Und viele Veränderungen sind jetzt auf uns hereingeprasselt im Innenverhältnis der Familie, aber auch im Außenverhältnis mit nahestehenden Familienangehörigen, die jetzt auf einmal wieder sehr präsent sind, die vorher nicht präsent waren. Und das macht ganz viel mit uns als Familie, als unseres Systems. Ich glaube, sie würde noch sagen, dass sie sich auch oftmals mit diesen Herausforderungen allein gelassen sieht und wir es noch nicht geschafft haben, uns so abzustimmen, dass wir uns gegenseitig bestmöglich unterstützen.
Was vermutest du auf die Frage, warum seid ihr hier? Wird Konrad antworten, wenn ich ihn das frage?
Weil er merkt, dass es mir nicht mehr gut geht, glaube ich. Und er macht das auch viel, weil ich das so anstoße. Und ich glaube, er merkt aber auch, dass in unserer Beziehung sich gerade grundlegend was ändert. Wir sind fast 11 Jahre zusammen und haben jetzt 3 Kinder. Und irgendwie sind wir gerade an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, jeder geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Und er will vielleicht vom Leben oder vom Familienleben was anderes, als ich erwarte oder was ich mir wünschen würde. Und mit unserer Rückkehr sind für mich auch viele Erwartungen und vielleicht auch Hoffnungen, ich würde jetzt nicht sagen geplatzt, aber sind vielleicht nicht so eingetreten, wie ich mir das erst erhofft hatte, sondern es ist genau das Gegenteil passiert. Also man hatte sich so eine kleine Illusion vielleicht auch aufgebaut und es ist alles ganz anders gekommen.
Ihr seid früh zusammengekommen. Lotta, du warst 18.
Ja, genau. Also ich bin erwachsen geworden auch in dieser Beziehung.
Ja. Ist das dein Plan gewesen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, mein Wunsch war schon, auch früh Mutter zu werden und irgendwie einen Partner zu haben, mit dem ich einfach dieses Elternsein zusammen habe, gleichberechtigte Elternschaft habe und aber trotzdem auch ganz viele Sachen oder Wünsche, Träume mir zu verwirklichen. Und die haben wir auch alle geschafft, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Also wir haben schon auch immer, von Anfang an haben wir schon gesagt, was wir so uns wünschen würden, was unsere Ziele sind. Und wir haben eigentlich immer darauf hingearbeitet und haben das auch immer erreicht.
Ihr seid ein erfolgreiches Team.
Ja, sehr erfolgreich eigentlich. Und das sind wir eigentlich auch so als Paar immer stolz drauf gewesen, dass wir so viel zusammen geschafft haben.
Naja, ich habe das Gefühl, ich bin sehr stolz darauf, aber dir fällt es schwer, das anzuerkennen und da wirklich mal stolz drauf zu sein.
Ja, auf mich bin ich nicht stolz, aber ich bin auf uns als Paar oder als Team bin ich schon stolz. Dann denke ich, das haben wir schon gut gemacht.
Interessante Differenzierung an der Stelle. Mhm. Die Entscheidung für mehrere Jahre in die USA zu ziehen, wie kam es dazu?
Also wir haben ein Jahr vorher ein altes Haus gekauft und haben das renoviert. Und dieses Angebot, in die USA zu gehen, kam mitten in dieser Renovierungszeit. Also da haben wir gerade ein halbes Jahr in dem Haus gewohnt, würde ich sagen.
Von einem Arbeitgeber kam das Angebot.
Genau. Ja. Und mein erster Impuls war eigentlich, nein, das ist mir alles viel zu stressig. Ich habe gerade das zweite Kind bekommen. Wir haben dieses Haus, dieses Riesenprojekt und habe auch erstmal gesagt, nein, mache ich nicht. Also wir haben das zwar immer gesagt, dass wir das uns auch wünschen würden und für unsere Familie das auch schön wäre, diese Erfahrung mitzunehmen, aber der Zeitpunkt hat mir eigentlich überhaupt nicht gepasst.
Jetzt wart ihr dann 2 Jahre in den USA, seid nochmal Eltern geworden.
Ja.
Jetzt seid ihr zurück.
Ja.
Und jetzt ist es schwierig geworden.
Ja.
Was ist das, was schwierig geworden ist?
Wir waren in der Zeit im Ausland, natürlich nur für uns. Wir waren auch auf uns gestellt und mussten total gut funktionieren. Wir als Paar für unsere Kinder, wir hatten ja keine Bekannten, Freunde, Familie. Und das muss man wirklich sagen, die Zeit im Ausland hat uns total zusammengeschweißt. Wir waren, ich sage immer gerne, so ein kleines Uhrwerk, was ganz fein miteinander gearbeitet hat, alles abgestimmt hat und gut funktioniert hat. Für die Kinder auch war das super. Und ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, das war das erste Mal, dass ich so völlig frei von sämtlichen Erwartungen war im Ausland. Und als wir zurückkamen, war ich wieder, oder wir beide, würde ich sagen, in unserer alten Rolle, die wir vorher wahrscheinlich auch irgendwie hatten drin, wieder verfügbar für unsere Familien. Ja, natürlich im Ausland durch die räumliche Distanz und aber auch durch die Zeitverschiebung waren wir nicht für jedes Problem verfügbar. Wir mussten das nicht mit, in Anführungszeichen, lösen, sondern wir hatten nur unsere eigenen Themen. Also wir waren total frei.
Ihr wart autark.
Ja.
Und jetzt seid ihr zurück in ein System gekommen.
Ja.
Und dieses System fordert euch.
Ja.
Funktionieren, das ist etwas, was auch in der Mail häufiger stand, was du jetzt auch mehrfach benannt hast. Wie sieht's mit der Paarbeziehung aus?
Ich würde sagen, die war sehr gut im Ausland. Und seitdem wir wieder zurück sind, geht irgendwie jeder wieder seinen Weg. Also ich bin hauptsächlich die Mama. Du funktionierst auch als Papa, aber hauptsächlich bist du derjenige, der halt arbeitet, wieder viel unterwegs ist, rauskommt. Ja, würde ich jetzt so sagen.
Was vermisst du?
Uns als Paar, aber auch uns als Familie. Und ich glaube, dass wir als Paar auch sehr gut funktioniert haben im Ausland. Also, dass wir da, wir haben uns Zeit für uns genommen. Wir hatten so einen festen Tag, einmal in der Woche, wo wir immer zusammen mit sogar einem kleinen Kind Zeit nur für uns gefunden haben, wo wir uns auch als einzige Bezugsperson ja erstmal eine lange Zeit hatten. Also wo wir auch Themen direkt besprechen mussten, weil es war ja kein anderer da, der das irgendwie mit uns besprechen konnte. Und jetzt ist das immer weniger geworden.
Wie funktioniert ihr in deiner Vorstellung als Paar gut?
Naja, ich habe das Gefühl, dass dieses Team nicht mehr da ist. Also für mich ist diese Paarbeziehung auch, wir sind so ein Team und wir haben zusammen diese Kinder und diese, ja, aber auch Verantwortung für uns und wir nehmen uns Zeit, wir sprechen miteinander, wir haben, ja, vor allem auch über die Themen, die uns so im Inneren bewegen und es geht auch viel um den Alltag, glaube ich. Es geht gar nicht unbedingt um große Themen, das sind vor allem so Alltagsthemen, ne? Also wie war es mit den Kindern, wie können wir da zusammen dran arbeiten oder auch, was wollen wir mal wieder zusammen machen? Haben wir irgendwie so Wünsche? Was wollen wir realisieren? Oder wollen wir uns mal Zeit nehmen? Wollen wir mal wieder irgendeinen Städtetrip machen? Also einfach mal Zeit für uns haben. Und wenn das nur ein Kaffee trinken ist, zusammen irgendwo oder so, ne?
Aber was würdest du bei dem Kaffee trinken machen?
Ruhe haben.
Okay. Kann ich total verstehen.
Ja.
Ich versuche gerade rauszufinden, worüber würdest du dann sprechen? Jetzt höre ich gerade, vielleicht auch gerne mal gar nicht.
Ja, einfach nur zusammen sein, also Zeit miteinander verbringen, ja, frei von Erwartungen oder anderen sein.
Frei von Erwartungen.
Ja, und jemand, der irgendwas von mir will und an mir zieht und ja, nicht funktionieren zu müssen.
Ja, das hast du aber ja wunderbar getan die letzten Jahre.
Funktionieren? Ja, ja. Immer.
Ja.
Immer. Die einfachsten Aufgaben sind gerade für mich zu viel. Also beispielsweise einen Arzttermin auszumachen oder ihn wahrzunehmen. Ausmachen geht noch, aber ihn wahrzunehmen.
Weil der Kalender zu voll ist?
Nee,
oder?
Ich weiß nicht, was das Problem ist. Also ich habe mir den Termin selber ausgemacht, ich habe ihn eingetragen, aber dann ja, kam irgendwas dazwischen, Kind krank oder wie auch immer. Oder ich habe einfach den Blick verloren und schaff's nicht mehr, den wahrzunehmen. Also es war auch in den USA so, dass wir viel mehr die Sachen aufgeteilt haben, weil du einfach besser in der Sprache warst und einfach vieles mehr durchblickt hast und die Care-Arbeit sich gleich nochmal anders verteilt hat. Also du warst für die Arzttermine der Kinder zum Beispiel zuständig. Ich habe mich nur um meine gekümmert und um andere Sachen. Und jetzt, wo wieder alles auf meinen Schultern liegt, bekomme ich es irgendwie nicht mehr hin.
Konrad, wie ist das mit dem Funktionieren für dich gewesen in Amerika? Wie hast du das erlebt und wie erlebst du es jetzt?
Ich erlebe auch, dass wir vor allem diesen äußeren Druck, familiäre Erwartungen natürlich jetzt wieder haben, die nicht existiert haben. Und ich erlebe vor allem, wie Lotta unter diesem Druck und diesen Erwartungen einfach leidet. Ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der sehr gut ausblenden kann, was andere für Erwartungen haben. Und ich bin in mir selber sehr gefestigt. Und heißt jetzt nicht, dass ich nicht annehme, was mir andere Menschen sagen, aber ich bin immer schon jemand gewesen, der in sich sehr gefestigt ist und von äußeren Erwartungshaltungen relativ wenig beeinflussen lässt. Und da sind wir uns sehr unterschiedlich. Das ist etwas, was ich jetzt extrem merke. Das ist auch meine Einschätzung, warum jetzt auch ja, sie so struggelt mit dem Alltag und die Energie fehlt, weil vor allem, also ja, auch unsere innere Paarbeziehung, wir uns nicht mehr genug Energie geben können, wie wir es vielleicht gemacht haben, aber vor allem auch dieser äußere Erwartungsdruck etwas ist, was nirgendwo abprallt und was alles komplett aufgesogen wird.
Jetzt hast du ja in Amerika genauso arbeiten müssen.
Ja.
Wie war das mit dem Care-System in Amerika und der Care-Arbeit, wie war das da anders verteilt, als es hier verteilt ist?
Also ich habe jetzt schon, würde ich sagen, nicht erheblich viel mehr Dienstreisen als dort, aber schon etwas mehr. Das heißt, es ist schon ein Fakt, dass ich etwas mehr weg bin, als ich es während der Zeit dort war. Dennoch versuche ich so viel, wie ich kann, mich auch, also da sind wir uns auch total einig, dass wir uns das so gut wie es geht gleichmäßig aufteilen. Und ich versuche auch meinen Teil immer so viel wie möglich zu machen und auch zu versuchen, proaktiv noch mehr anzubieten, auch wenn ich das noch nicht häufig genug mache. Ja, aber da haben wir auch manchmal einfach einen unterschiedlichen Blick auf Dinge und schätzen Situationen, glaube ich, manchmal auch einfach anders ein.
Wie ist denn das mit dem familiären Umfeld als Paar? Die Care-Arbeit für drei Kinder, also schon vom System her, wie wir es hier haben, ist das nicht für ein Paar zu schaffen alleine. Es braucht hier Unterstützung, sei es mit Kitas, sei es familiär. Wie organisiert ihr das?
Das ist jetzt gerade eine Veränderung, die jetzt stattfindet, dass der Kleinste jetzt auch in die Kita geht, seit kurzem. Und jetzt das allererste Mal, Lotta eigentlich wieder Zeit auch für sich hat, weil jetzt endlich mal auch alle drei Mal
tagsüber ein paar Stunden weg.
Nicht da sind. Mhm. Ne? Was jetzt über ein Jahr, sowohl als wir noch in den USA waren, als auch jetzt seitdem wir wieder da sind, nicht der Fall war, weil er halt noch komplett zu Hause war. Und das war schon eine Herausforderung, glaube ich, die zusätzlich nochmal jetzt zu dieser großen Lebensveränderung hinzukam, die letzten Monate. Und da verändert sich jetzt aber gerade in dem Sinne was, dass jetzt alle drei erstmal wieder in der Kita sind. Plus die Großeltern, die in der Nähe wohnen, versuchen natürlich auch zu unterstützen.
Nur auch das kommt ja mit einem Preis.
Ja. Um genau den geht's, glaube ich, auch.
Ja.
Die Großeltern, die hatten auch ihr eigenes Leben. Die freuen sich natürlich über Enkel. Das heißt aber nicht, dass die alles stehen und liegen lassen wollen, um ihr eigenes Leben aufzugeben und sich jetzt um die Enkel zu kümmern. Und wenn sie sich um die Enkel kümmern, möchten sie meistens auch wiederum irgendwas zurück.
Und was dazu kommt, Lotta kommt auch aus einer Familie mit vielen Geschwistern. Sie ist die Älteste. Sie hat, das heißt, es sind auch noch andere Geschwister da, wo die Oma eigentlich auch noch Mutter ist.
Ja, also es ist nicht nur diese Oma-Beziehung, sondern meine Mutter ist noch Mutter für kleinere Kinder. Und da kommt es natürlich auch zu Konflikten, weil sie anders erzieht, als wir das machen.
Wie erlebt ihr beide euch da? Seid ihr da auf einem Nenner, was das anbelangt, wie ihr damit umgehen wollt?
Ich glaube, das ist der große, also für mich einer der großen Punkte, dass wir uns eigentlich einig sind, aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, grundsätzlich verschieden ist.
Das eine ist, das ist deine Schwiegermutter, das ist deine Mutter.
Ja.
Das macht natürlich einen großen Unterschied.
Ja.
Da sind andere biografische Erfahrungen.
Ja.
Du bist sehr früh ausgezogen.
Ja.
Und sehr früh selbstständig geworden. Das hatte, welche Gründe war das für deine Eltern, für deine Mutter okay?
Ich wollte das. Ich bin, wie gesagt, das Älteste von 5 Kindern und hatte schon sehr früh auch viel Verantwortung für meine kleinen Geschwister. Also für mich war das völlig normal, dass ich nach der Schule meine Kinder abhole aus dem Kindergarten und die dann halt nachmittags betreue bis abends. Da war ich so 10 ungefähr, ja. Ja, auch später. Ich habe früher irgendwie versucht, Geld zu verdienen, selbstständig zu sein, weil ich immer wusste, ich möchte auch so ein bisschen raus. Das ist mir auch damals schon als Kind zu viel gewesen. Und ich habe dann, ja, das mehr oder weniger so mit 12, 13, habe ich mir so ein Ziel gesetzt. Okay, du gehst auf dieses Internat. Das hatte eine Spezialisierung. Also ich musste dafür sehr viel machen, dass ich da angenommen werde.
Weswegen wolltest du weg? War das die Verantwortung, die dir so früh übergeben wurde, wo du gesagt hast, das will ich nicht. Ich würde ganz gerne auch vielleicht mal ein bisschen Kind sein dürfen?
Es gab auch viele familiäre Konflikte, das war vielleicht auch für mich prägend, also nicht zwischen meinen Eltern, sondern vor allem zwischen meinen Großeltern und meinen Eltern. Ja, ich glaube, die ganze Kombination Verantwortung, ich habe viel zu Hause gemacht, also auch im Haushalt. Und
du hattest die Verantwortung auch für die kleineren Geschwister?
Ja,
ja, ne?
Es war immer sehr viel.
Wenn da jemand stolpert und fällt und Pflaster braucht, ist die älteste Schwester diejenige, die sich drum kümmern muss.
Genau, also ich bin in dieser Kümmererrolle eigentlich ja auch nie rausgekommen. Seitdem ich eigene Kinder habe, merke ich halt, ich kann dieses Pensum nicht mehr tragen. Und die Erwartung, nicht nur für meine eigenen Kinder zu sorgen, sondern auch für die Geschwister, die mittlerweile fast alle erwachsen sind, das fällt mir halt so schwer, weil ich will nicht mehr diese große Schwester sein. Ich möchte mich nur noch um meine eigenen Kinder kümmern. Und das ist aber auch so ein großes Thema, dass ich, seitdem ich wieder zurück bin, auch viel die Themen meiner Geschwister serviert bekomme und da irgendwie mit Probleme lösen soll und das aber nicht mehr möchte und kann.
Die beiden haben öfter den Begriff benutzt, wir funktionieren ganz gut zusammen. Was macht dieses Wort mit dir? Also ist es in der Beziehung, geht es darum zu funktionieren?
Also natürlich müssen wir funktionieren. Wir brauchen ja dieses System, in dem wir leben. Und wie gesagt, da wollen wir drin funktionieren. Für eine Paarbeziehung braucht es noch was anderes und das ist Verbindung. Mhm. Und Funktionieren und Verbindung gehen meistens nicht so wahnsinnig gut zusammen.
Ich denke, ein Problem, was die beiden schildern, und das denke ich, werden viele Eltern irgendwie kennen. Warum ist es so, dass tatsächlich oft einfach die Care-Arbeit an einem Partner hängen bleibt, also an der Mutter meistens?
Dafür gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe. Das hat was mit dem System außenrum zu tun. Es wird immer noch gefördert, dass die Mutter zurücksteckt und der Mann sozusagen die Karriere macht. Der verdient mehr auf Kosten dann beispielsweise auch der Rentenversicherung der Frau. Dafür müssen Paare einen Ausgleich finden. Mhm. Für viele ist das heute mittlerweile ein Thema geworden, worüber sie sprechen und wo sie versuchen, einen Ausgleich zu finden. Für andere Paare wird das schwieriger, weil ja meistens die Männer das Gefühl haben, wenn ich von meinen Privilegien ein bisschen was abgebe, dann sind wir ja schon bei einem Kompromiss. Und das ist natürlich nicht wirklich Gleichberechtigung und auf Augenhöhe.
Lotta ist ja gerade mal 28, sie hat 3 Kinder mit ihrem Mann, die haben im Ausland gelebt. Sie erzählte auch, dass sie sehr früh auch schon in ihrer Kindheit Verantwortung für jüngere Geschwister übernehmen musste oder es getan hat. Fehlt einem das dann irgendwann mal? Weil es klingt irgendwie auch alles schon nach einem krassen Pensum.
Lotta hat sicherlich ein ziemlich anspruchsvolles Pensum und das hat sie wahrscheinlich nicht erst seit den Kindern, den eigenen Kindern, sondern das hatte sie auch vorher schon. Und mein Eindruck war, sie ist trainiert, dann in solchen Extremsituationen zu funktionieren, das heißt schnell Lösungen zu finden. Verliere ich mich dadurch auch ein bisschen? Die Gefahr besteht natürlich. Also welches eigene Leben habe ich, wenn ich die ganze Zeit dabei bin, Verantwortung für andere zu übernehmen? Wohin kann ich mich entwickeln? Und die 10 Jahre, die beiden zusammen sind, das sind ja schon sehr prägende Jahre. Das sind die ersten 10 Jahre Erwachsenenlebens von Lotta gewesen. Und ich finde es sehr gesund und normal, jetzt sich dann auch Fragen zu stellen, wo will ich eigentlich noch hin? Also das, was ich jetzt erlebt habe, da habe ich schon eine ganze Menge geleistet. Hut ab, nicht schlecht. Und was kommt jetzt?
Die beiden haben so ein bisschen beschrieben, dass die, hatten wir gerade schon gesagt, die Arbeit, was gerade Familie angeht, das bleibt überwiegend irgendwie alles an Lotta hängen, jetzt seit sie wieder in Deutschland sind. Da frage ich mich aber, so, sie haben beschrieben, als wir in Amerika waren, nur auf uns gestellt, da hat das ja auch geklappt mit der Aufteilung. So, und dann hätte man ja auch den Gedanken haben können, so jetzt, wo sie wieder hier sind, Familie haben, vielleicht sogar noch Unterstützer in dieser Familie. Warum haben die das da besser hinbekommen, als sie komplett auf sich gestellt waren, als jetzt? Was könnte ein Grund dafür sein?
Weil sie dadurch selbstbestimmter waren und weniger fremdbestimmt als jetzt. Ja. Denn das wurde auch deutlich, es kommt ja mit einem Preis dafür, dass ich die Kinder beispielsweise bei den Großeltern auch mal parken darf. Mhm. Und ja, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Das ist eine große Frage. Was passiert nur, wenn ich das nicht tue? Ja. Und das ist ein Dilemma und möglicherweise auch ein Dilemma, dass ja es auszuprobieren gilt mit verschiedenen Experimenten und nicht nur mit einem. Mein Eindruck ist bei den beiden, die wünschen sich eher eine Lösung, die dann funktioniert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Leben tatsächlich so ist. Mhm. Ich glaube, ich muss immer wieder in bestimmten Phasen experimentieren.
Ich habe dich immer unterstützt mit allem, was du gemacht hast, beruflich, sportlich. Und ich habe einfach das Gefühl, dass deine Unterstützung nicht da ist, sondern dass ich alleine bin mit diesem Ganzen, was wir uns beide gemeinsam aufgebaut haben. Stehe ich jetzt da und muss es alleine tragen. Und ich komme mir manchmal vor wie eine alleinerziehende Mutter, weil ich das Gefühl habe, du bist überall und du kriegst alles hin, was du machen willst. Und ich existiere eigentlich gar nicht mehr, sondern bin einfach nur noch die Mutter, die das alles irgendwie handeln muss. Von mir ist einfach nichts mehr übrig. Es ist einfach nur noch alles zu erfüllen, was erfüllt werden muss. Und am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ich mache das für unsere Familie. Und du machst auch deine Arbeit für unsere Familie, das ist mir schon klar. Aber du kommst nach Hause und bist entspannt. Und ich bin unter einem Dauerstress die ganze Zeit. Und nicht mal die Aufgaben, die ich dir abgebe, kriegst du hin zu erledigen irgendwann mal. Sondern es ist am Ende doch wieder auf meinem Tisch. Und das ist einfach, damit bin ich nicht mehr einverstanden. Ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr alles alleine tragen.
Lotta, vielen Dank, dass du das so deutlich formuliert hast. Welches Bedürfnis liegt darunter? Kannst du das benennen?
Ich möchte, dass wir wieder auf Augenhöhe sind. Dass ich nicht die Person bin, die das trägt und alles frei hält für alles, was du machst, sondern ich möchte auf Augenhöhe sein. Ich möchte genauso meine Ziele und Wünsche für mich haben, auch als, und ich möchte auch Unterstützung darin erfahren und nicht so eine Einbahnstraße. Ich habe jetzt diesen Aufgabenbereich und das ist alles, was noch bleibt.
Selbstbestimmt.
Ja.
Statt fremdbestimmt.
Ja. Absolut. Ich habe so große Ziele und auch Pläne gehabt. Für mich auch selber. Und natürlich kann man das mit drei Kindern alles nicht mehr ganz so verwirklichen. Das ist mir auch bewusst. Aber ich möchte zumindest einen Teil davon irgendwie wiederbekommen und auch mit Kindern nicht nur mich selbst aufgeben, sondern ich möchte auch trotzdem noch als Person existieren und selber entscheiden können, wie ich arbeite, wie ich mir auch mal Freizeit einräume oder so und wie ich die gestalte. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage, ich brauche mal 2 Stunden einfach nur für mich, dann kommt von dir die Frage, ja, was willst du denn da machen? Aber das ist gegenüber deiner Freizeit, die du für dich hast, die vielleicht manchmal 7, 8, 9, 10 Stunden sind in der Woche, eigentlich gar nichts ist. Und dass ich in der Zeit vielleicht auch einfach mal schlafen will oder einfach mal sein kann oder so frei verfügen kann, selbstbestimmt. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie weg.
Diese Selbstbestimmung hat nochmal einen Dämpfer bekommen, durch das familiäre Umfeld, in das du zurückgekommen bist.
Ja.
Und durch die Veränderungen im Job bei Konrad hat sich nochmal was verändert, nämlich die Dynamik zwischen euch beiden.
Und die Erwartung an diesen Job oder das Einzige, was ich immer gesagt habe, was ich mir so wünschen würde, wäre, dass er mehr zu Hause ist. Und das habe ich auch immer klar kommuniziert. Und wir haben uns so kennengelernt, aber mit Familie entstehen halt auch andere Anforderungen an so eine Jobsituation, würde ich sagen. Und auf der einen Seite leben wir natürlich von diesem Job, das muss man auch ganz klar sagen. Der ist auch irgendwie hoch priorisiert. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, jetzt ist das Gegenteil eingetreten und du bist beruflich wieder viel mehr unterwegs. Und du sagst zwar, ich bin nicht mehr so viel unterwegs wie früher und ich bin auch zu Hause, aber du bist zu Hause und bist halt permanent an der Arbeit. Also dieses Homeoffice klingt ja nett, aber du bist ja, du beantwortest jede Mail sofort. Du hast nicht um 5 Feierabend und bist fertig, sondern du bist halt auch abends manchmal noch 2, 3, 4 Stunden an der Arbeit. Also wenn er da ist, ist er trotzdem nicht ganz da, habe ich das Gefühl. Und das ist für mich irgendwie schwierig, weil ich dann immer denke, so, wenn du auf Dienstreise bist, die 4, 5 Tage, das kriege ich schon irgendwie noch hin. Aber wenn du da bist, dann würde ich mir wünschen, du bist wirklich da. Und nicht die ganze Zeit nicht verfügbar. Mhm. Und Absprachen, die wir treffen, du bringst die Kinder, dann bin ich 10 Minuten vorher, sagst du, ach nee, jetzt habe ich einen Termin reinbekommen, jetzt geht's nicht mehr und so. Und das ist für mich dann immer so, ich kann damit nicht planen, sondern ich muss eigentlich die ganze Zeit so sein, dass ich weiß, ich krieg's alles die ganze Zeit alleine hin und ich kann mich nicht drauf verlassen, dass es wirklich auch immer so eintritt, wie du es sagst.
Mhm. In dem System, in dem du dich gerade befindest, machst du deine Zufriedenheit von einer anderen Person abhängig. Das ist genau das Gegenteil von der Selbstbestimmung, die du dir wünschst. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich problematisch ist für dich.
Ja, natürlich frustriert mich das.
Wenn du sagst, wie es dir geht, sagst du sofort, was er nicht tut. Was vollkommen nachvollziehbar ist und verständlich. Aber das zeigt auch, dass in diesem System deine Selbstbestimmung verloren gegangen ist.
Ja.
Weil du jetzt darauf wartest, dass er etwas tut, damit es dir besser geht. Und das scheint mir genau das Gegenteil zu sein von dem, was du dir eigentlich für dich erhoffst.
Also ich erwarte gar nicht, dass er mir irgendwas präsentiert oder so, sondern einfach, dass er unsere gemeinsamen Kinder dann übernimmt.
Ändert aber nichts dran.
So.
Du erwartest von ihm was. Und das bedeutet, das hat mit Selbstbestimmung wenig zu tun. Wenn ich von jemand anderem etwas erwarte, damit es mir besser geht, ist das nicht selbstbestimmt.
Aber ich frage mich, wie selbstbestimmt man also jetzt gerade sein kann, wenn man die ganze Zeit fremdbestimmt ist, auch von einem Kind oder so. Also das ist
eine sehr gute Frage.
Schwierig. Das also stimmt. Wie kann man denn da wieder selbstbestimmt sein?
Das ist eine gute Frage, aber möglicherweise ist das auch ein Teil des Dilemmas. Du sagst, du wünschst dir Selbstbestimmung, erlebst die Fremdbestimmung durch das Verhalten deines Partners, durch die Bedürfnisse deiner Kinder, durch die neue, wieder zurückgekehrte Familiensituation, wo Menschen was von dir wollen. Für jemand, der gewohnt ist, selber für sich schnell Lösungen zu entwickeln, diese umzusetzen und die selbstbestimmt umzusetzen, kann ich mir vorstellen, ist das sehr belastend. Ja. Solange du darauf wartest, dass andere das für dich verändern,
ja,
wirst du dieses Gefühl der Fremdbestimmung weiterhin behalten.
Ja.
Was das konkret sein kann, ist eine andere Geschichte. Das ist jetzt erstmal, das wären dann Lösungen. Um die geht es in dem Moment noch nicht. Da kann man mal gucken, wie man da hinkommt. Erstmal geht es darum, wer hat denn eigentlich die Möglichkeit, etwas zu verändern?
Ja, nur ich.
Denn die anderen tun es offensichtlich nicht.
Nee.
Deine Kinder werden es nicht tun können.
Nee. Die
sollen
bin ich
sie
auch
nicht,
bereit.
Die sollen es ja auch erstmal nicht. Ne? Also das war ja die Idee. Dein Mann macht es gerade nicht. Deine Familie will sogar noch mehr von dir. Also die einzige Person, die in der Lage ist, hier in eine Veränderung zu investieren und was auszuprobieren, scheinst du zu sein.
Und das fällt mir aber jetzt auch schwer, das so anzunehmen, weil ich halt denke, ich bin ja in diesem Hamsterrad, wo soll ich denn jetzt noch dafür Zeit finden?
Also. Ihr habt ganz viel von Funktionieren gesprochen. Jetzt funktioniert es gerade nicht mehr, weil ihr unterschiedliche Bedürfnisse habt. Vorher war das an einem Strang ziehen. Jetzt geht's auseinander. Mein Eindruck ist, eine der Herausforderungen für euch als Paar ist, damit zurechtzukommen, dass ihr beide nicht mehr einer Meinung seid.
Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde.
Du könntest einen Tag weniger in der Woche arbeiten oder vielleicht auch zwei und deiner Frau die Möglichkeit geben, ihren Jobwunsch zu verwirklichen.
Ja, ich möchte das. Ich möchte sie darin bestärken und weiß auch, dass wenn dieses Gedankenexperiment mal fortgeführt, sie sich jetzt bewerben würde, einen Job vor der Tür stehen würde und diese zeitlichen Verpflichtungen heißen würden, dass wir unser System verändern müssen, bin ich absolut bereit dafür und weiß auch, dass wir das hinbekommen würden. Und wenn ich das sage, spüre ich, dass sie dem nicht glaubt, aber auch mir nicht vertraut, dass das wirklich dann auch passiert.
Okay. Das heißt, von dir aus gibt es die Bereitschaft, das auszuprobieren. Und von dir höre ich jetzt gerade, wenn mein Teil daran sein kann, ich mache 2 Tage weniger, du machst 2 Tage dafür Beruf oder wie auch immer ihr das aufteilen wollt. Aber die Bereitschaft von dir ist da.
Definitiv. Ich versuche sie sogar eher zu motivieren, diesen Schritt zu gehen und für sich wieder zu planen und dafür eher andere Sachen nicht zu tun.
Was ist dein Eindruck? Warum zieht sie nicht mit?
Ich glaube, weil sie mir nicht vertraut, dass es dann am Ende des Tages funktioniert und weil ihr auch gerade die Energie fehlt, für sich zu planen.
Was wäre denn ein Weg für Lotta jetzt zum Beispiel, sich selbstbestimmter zu fühlen? Weil wenn man das jetzt so von außen hört, ist ihr Plan einfach relativ voll. Und da sage ich an der Stelle auch, okay, wenn ihr Partner sie nicht unterstützt, ist es für sie ja auch irgendwie schwierig, oder?
An der Stelle wurde ja auch deutlich, dass der Partner sie unterstützen würde, käme sie denn zu einem Plan, den er unterstützen könnte. Bislang gibt es den aber so noch nicht. Mhm. Und da sind wir wieder bei, wir würden gerne richtige Lösungen entwickeln, bevor wir starten. Ja. Und ja, Beziehungen sind der Weg und nicht das Ziel. Das heißt, die beiden müssen auch für sich herausfinden, wie gehen wir mit diesen Prozessen um? Wie können wir ein Paar bleiben, während wir uns entwickeln? Mhm. Denn tatsächlich, das ist die eigentliche Idee. Es geht genau darum, in Beziehungen gemeinsam diesen Weg zu gehen und nicht einfach nur ein Ziel zu feiern. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, was könnte sie konkret tun? Konkret wäre etwas, was Lotta tun könnte, ja, eine Entscheidung treffen für bestimmte Experimente, um auszuprobieren, wohin kann ich gehen. Es braucht sicherlich etwas, was sie tut. Und das bedeutet, raus aus der Warteposition, dass jemand anders etwas tut für sie. Sie hat ja häufig davon gesprochen, mein Partner sollte.
Ja.
Und das ist ein faires Bedürfnis, das ist eine faire Forderung, ein fairer Wunsch.
Ja.
Nur die Situation dazu bleiben und zu hoffen, dass die andere Person sich verändert, die macht unglaublich hilflos. Deswegen ist es so wichtig, da wieder Selbstwirksamkeit spüren zu können.
Hm.
Dann nickst du. Da kommen natürlich da auch wieder auf die Erwartungen, die viele Paare haben, wenn sie jetzt dann in so eine Sitzung gehen. Hoffentlich übernimmt jetzt der Paartherapeut, die Paartherapeutin den Job und sagt meinem Partner, meiner Partnerin, was er oder sie gerne tun sollte, damit es mir besser geht. Und das wissen wir ja mittlerweile, das ist nicht die Jobbeschreibung, die ich für mich habe, sondern ich versuche zu helfen, dass dieses Gespräch das Paar selber führen kann, um selbst zu einer Lösung zu finden, die für die beiden funktioniert.
Wie erlebt er dich denn, wenn ihr streitet?
Wie ein Vulkan. Also ich kann schon sehr explodieren auch. Ne? Dieses Gefühl, ich bin alleine oder ich muss es irgendwie alleine schaffen. Und ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, das kommt dann auch immer wieder hoch. Also da kommen dann auch immer Beispiele oder so, die sind schon ewig lange her, aber trotzdem sitzen die so tief.
Also nachtragend?
Ja, in diesem Punkt bin ich auch nachtragend.
Okay.
Kann ich ganz schlecht verzeihen.
Warum könnte es eine gute Idee sein, verzeihender zu sein?
Na, dass ich Sachen auch besser annehmen kann. Also wenn ich die Sachen loslassen könnte, die passiert sind und die verzeihen würde, hätte ich nicht so ein Misstrauen gegenüber dieser neuen Sache. Also es wäre ein Vertrauensvorschuss, ohne enttäuscht zu sein, wenn es halt nicht gut geht.
Es würde dir selber besser gehen.
Ja, genau.
Mhm.
Das wäre für mich nicht so ein Einbruch jedes Mal wieder. Also für mich sind dann diese Situationen, das schlägt in die gleiche Kerbe wie damals dieser Vertrauensbruch. Und das waren ja alles keine ganz großen Vertrauensbrüche. Das waren ja immer nur kleine Sachen. Aber trotzdem schlägt das immer in die gleiche Kerbe. Und ich denke dann, ja, so war es ja früher schon, so nach dem Motto, ne? Und ändert sich ja doch nichts.
Von welchem Vertrauensbruch sprechen wir gerade?
Ich war damals schwanger mit dem 2. Kind und da gab es eine Situation, wo er einfach mich im Stich gelassen hat. Und das habe ich ihm irgendwie auch nicht so richtig verziehen. Und das war eigentlich so ein großes Thema für mich, wo ich auch lange damit zu tun hatte. Da habe ich damals auch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich mich trennen soll.
Und dadurch ist eine Frage, was Verlässlichkeit anbelangt, bei dir entstanden und die ist immer noch, die arbeitet noch.
Ja.
Wie stark arbeitet ihr auf einer Skala von 1 bis 10?
7.
7. Wie häufig denkst du daran?
Alle paar Wochen, würde ich sagen.
Was passiert dann bei dir?
Ja, ich frage mich dann manchmal, ob das die richtige Wahl war, dass ich ihm nochmal so Vertrauen gegeben habe und ob nicht nochmal sowas halt irgendwann kommt.
Welche Emotionen spürst du da alles? Ich höre jetzt gerade Zweifel. Ist da auch Selbstvorwurf, dass du dich drauf eingelassen hast?
Ja, ich zweifle da schon manchmal. Oder beziehungsweise hättest du damals schon erkennen können, dass es sich nie ändern wird, so nach dem Motto.
Und hättest du da nicht irgendwas tun müssen?
Genau, hättest du da nicht vielleicht eine Reißleine auch ziehen müssen.
Okay.
Weil du hast jetzt Erwartungen und Vorstellungen und hast du nicht damals schon gemerkt, das wird vielleicht nicht passieren können. Also ja. Wird es da nicht so richtig geben. War das nicht schon damals das Signal, das war das erste Mal?
Hättest du es nicht merken müssen. Genau. Okay.
Ja, ich bin auch natürlich da ein bisschen enttäuscht drüber, ne? Ja, auch irgendwie traurig, weil ich dann so das Gefühl habe, ich bin ja nie Priorität gewesen oder diese Beziehung war vielleicht nie Priorität, sondern andere Sachen waren immer vorne. Du wirst es auch nicht.
Wir haben hier ein 7er-Thema von 1 bis 10. Doch relativ häufig in deinen Gedanken. Kommt mit den Emotionen Ärger, Trauer, Selbstvorwurf. Also schon relevant.
Sitzen gelassen zu werden. Damit habe ich irgendwie so ein Thema. Du bist mit diesen drei Kindern dann irgendwie alleine, bereite dich eigentlich schon mal so ein bisschen drauf vor, dass du unabhängig bist und das schaffst, also finanziell und so, ne? Und dass du aber auch dich so aufstellst, dass du immer alles so organisierst.
Ist denn dein Wunsch nach mehr Selbstbestimmung auch von dieser Erfahrung geprägt? Also dieses Bedürfnis, ich würde gerne, du hast es vorhin betont, auch wieder einen Job haben, wo ich Geld auf mein Konto bekomme und das deine Wertschätzung erlebe. Ist ein Teil davon auch dieses, ich bin wieder ein Stück weit unabhängiger dadurch?
Ja, auch. Und du sagst dann immer, ich bin oder ich kann da mehr vertrauen, ich kann mich drauf verlassen und es wird schon und das Geld reicht und dies und das. Aber in mir ist immer so dieses, na.
Es ist ein Teil in dir, der sagt, Vorsicht, das könnte auch schiefgehen.
Genau, Vorsicht, das könnte auch schiefgehen, verlass dich nicht so sehr drauf und aber bleibe so unabhängig wie möglich, damit du ja alles alleine hinbekommst.
Und jedes Mal, wenn das Gefühl aufkommt, welche Schutzstrategie nutzt du dann?
Also erstmal bekomme ich ein bisschen Panik so.
Ja?
Dann muss ich die Konten checken.
Okay, also du suchst dir Sicherheit?
Ja. Ganz schlimm. Dann überlege ich natürlich auch, wie bekomme ich das hin? Und das, was ich jetzt nochmal studiert habe, habe ich jetzt auch nicht studiert, weil das so mein absoluter Wunsch gewesen wäre, sondern weil es die praktischste Variante ist, um sich abzusichern.
Oh, okay.
Was natürlich mir jetzt auch schwerfällt, das Studium weiterzumachen, weil ich jetzt natürlich merke, ich weiß nicht, ob mir das wirklich Spaß macht. Ich habe das vielleicht auch gewählt, weil es jetzt so ein logischer Schritt war, um sich und die Kinder zu versorgen, abzusichern, alles so zu managen, das ist halt im Ernstfall. Also ich gehe immer vom
Ernstfall. Das bedeutet, die Zufriedenheit, die du anstrebst, da hattest du es vorhin gesagt, mit Job, mit Studium abschließen, so ganz sicher ist es nicht, ob es dadurch klappen würde.
Nee, wahrscheinlich ist das meine Illusion, dass ich denke, so, das würde mich erstmal zufriedener oder das würde mir ein gutes Gefühl geben.
Ob dieses gute Gefühl nachhaltig ist,
ja.
Das gilt es herauszufinden.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Entscheidung, eine finale Entscheidung, da rein zu investieren, durch solche Zweifel nicht leichter werden. Bisschen noch zwischen Pest und Cholera entscheiden.
Ja, richtig.
Jetzt in den Veränderungsprozess, der schmerzhaft werden könnte, reinzugehen für eine Entscheidung, die dich nicht wirklich überzeugt, kann ich nachvollziehen, dass das schwerfällt.
Ja.
Könnte interessant sein, einen Schritt zurückzutreten und das mit einzubeziehen in diese Entscheidung.
Ja.
Wenn es dir gelingen würde, zu verzeihen an der Stelle, was würde sich dadurch möglicherweise ändern können?
Ich könnte mich wieder mehr drauf verlassen, glaube ich.
Mhm.
Dass es gut wird und dass da so viel Positives ist, dass diese kleinen Sachen gar nicht relevant sind.
Also, und dich weniger aus der Bahn werfen.
Genau. Dass das einfach nicht so einen hohen Stellenwert hat.
Mhm.
Also dieses Verzeihen würde mir ermöglichen, entspannter zu sein und die Dinge auch einfacher gehen zu lassen.
Vielen Dank.
Du hast den Vertrauensbruch kurz angesprochen. Da ging es darum, dass Lotta sich davon Konrad einfach so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt hat. Das hängt ja noch sehr nach. Wie komme ich mit solchen Dingen in der Beziehung klar, dass es mich halt irgendwie nicht immer nachhaltig noch beschäftigt oder mich auch ja davon zurückschrecken lässt, mich mit meinem Partner dann irgendwie wieder anzunähern?
Also der andere Partner ist sicherlich in der Pflicht, von sich aus aktiv das immer wieder anzusprechen und zu sagen, wie geht's dir damit? Mhm. Denn das nimmt einfach auf der anderen Seite dieses Bedürfnis, immer wieder drüber nachdenken zu wollen, zu grübeln und es ansprechen zu wollen. Das beruhigt ein wenig. Denn das darf man auch nicht vergessen, durch Grübeln alleine ändert sich noch nichts.
Ja.
Das wird eher nur schwieriger und schmerzhafter. Und das ist für Menschen, die jetzt eine Lösung finden wollen, eine große Herausforderung, weil die wollen ja erstmal abwägen und wollen ja zu der bestmöglichen Lösung kommen. Ich glaube nur, das ist kontraproduktiv.
Es wurde mehrfach in der Sitzung erwähnt, dass Lotta das wichtig wäre, irgendwie ihr Studium nochmal abzuschließen, dass sie auch gerne irgendwie in ihrem Job wieder arbeiten möchte. Das hat sich so ein bisschen durch die Sitzung gezogen, aber relativ zum Schluss kam so ein bisschen durch, warum sie das eigentlich möchte. Das ist ja auch für sie schon so ein bisschen eine Absicherung, dass sie sich auch finanziell über Wasser halten kann, sollte diese Beziehung nicht für immer halten.
Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, begründet auch durch die Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht hat, also wie sie aufgewachsen ist. Gleichzeitig kam da ja auch noch was anderes Wichtiges raus, nämlich: Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel, das ich mir damals gesetzt habe, auch wirklich das Ziel ist, das mich zufrieden machen kann.
Mhm.
Und hier vermute ich einfach auch die Hemmschwelle, tatsächlich etwas zu verändern.
Mhm.
Denn wenn ich eine tolle Idee habe, dann hält mich ja nichts auf.
Ja.
Dann will ich das. Habe ich eine Idee, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich toll ist, dann zögere ich.
Ja.
Und aus der Haltung heraus ist vielleicht dann auch zu erklären, warum sie hier noch keinen Schritt weiter gekommen ist.
Hm.
Und gleichzeitig erklärt sich dadurch vielleicht auch bei Konrad die Haltung: Ich kann dich gerne unterstützen, aber dazu musst du erstmal eine Entscheidung treffen.
Hm. Wie war denn seine Reaktion darauf, als sie das gesagt hat oder das angedeutet hat, dass das auch für sie wichtig wäre, um eventuell einen Plan B zu haben einfach?
Interessiert.
Mhm.
Das war mein Eindruck. Und ich glaube, das war eine Gesprächseinladung für die beiden, auch ein bisschen über diese innere Zerrissenheit bei ihren Entscheidungen zu sprechen und nachzufragen.
Mhm.
Denn das ist ein Paar, das schnell zu Lösungen kommt.
Ja.
Und es könnte interessant sein, mal zu hinterfragen, wie bist du dahin gekommen? Und wirklich offen zu sagen, da gab es auch eine Stimme, die fand meine Lösung, die ich jetzt gerade vorgeschlagen und durchgeboxt habe, richtig doof. Und das erzeugt so viel mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit, als auf einer Position zu beharren.
Wenn ihr denkt an das letzte halbe Jahr, da sind sicherlich einige Dinge schiefgelaufen. Aber es sind ja bestimmt auch einige Dinge gut gewesen. Konrad, kannst du Lotta mal loben für etwas, was dir aufgefallen ist, was sie im letzten halben Jahr gut gemacht hat, nur was eure Paarbeziehung anbelangt, nicht auf die Familie bezogen?
Wir haben im letzten halben Jahr hat sie schon mehr versucht, ihre Gefühle auszusprechen, und wir haben versucht, mehr direkter darüber zu reden und gemeinsam Situationen zu reflektieren. Das war mehr im Außen, würde ich sagen. Wir haben es weniger im Innenverhältnis gemacht. Wir haben schon versucht, im Außenverhältnis da...
Was hat sie gemacht? Was war ihre Leistung, für die du sie loben könntest?
Ich würde sagen, die Gefühle, die sie vorher runtergeschluckt hätte, mir gegenüber angesprochen.
Ah, okay. Du hast Dinge angesprochen, die du vorher runtergeschluckt hast. Dafür danke. Auf einer Skala von 1 bis 10, warum ist dir das wichtig, dass Lotta das tut?
9.
Eine 9. Okay, wie oft würdest du dir das wünschen?
Nahezu jeden Tag.
Und wie würde es dir gehen, wenn sie es tun würde? Was würde bei dir passieren?
Ja, ich würde wahrscheinlich besser mich in ihre Emotionswelt reinversetzen können.
Das wäre die Wirkung an Art emotional?
Ja, schwer zu sagen, wie ich da, wie es mir damit gehen würde.
Ich kann mir vorstellen, es würde dir das Gefühl geben, dass deine Partnerin dir vertraut, weil sie sich dir öffnet.
Ja.
Könnte was dran sein?
Ja.
Okay. Lotta, guter Job. Also das passiert, wenn du über deine Hürde gehst und sagst, darüber spreche ich jetzt. Neuner Thema, gerne jeden Tag, wirkt vertrauensfördernd. Gut gemacht.
Danke.
Ich würde es gerne einmal rumdrehen. Lotta, was hast du in den letzten 6 Monaten erlebt, wofür du Konrad loben könntest?
Ich habe das Gefühl, dass du das erste Mal meinen inneren Konflikt so richtig gesehen hast, den ich schon so viele Jahre mit mir trage. Und ich habe den, glaube ich, schon viel versucht irgendwie anzusprechen, aber ich konnte es nie so direkt benennen oder aussprechen, was so eigentlich mein Thema ist. Oder
was war seine Leistung dabei? Wofür könntest du ihn loben?
Dass er das ausgehalten hat, also dass er das einfach so angenommen hat und die Reaktion war ja einfach entspannt und also du hast einfach zugehört. Da gab es jetzt keine riesige Reaktion darauf, aber das war einfach so ein Zuhören und einfach, ich bin da und mehr brauchte ich da eigentlich gar nicht, glaube ich.
Ich bin da für dich.
Ja.
Ich höre dir zu.
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir das, dass er das macht?
Ja, schon eine 8 oder 9.
Wie geht's dir, wenn er das tut?
Ja, ich fühle mich gesehen, vor allem. Ich fühle mich angenommen, verstanden.
Mhm.
Und ich fühle mich nicht mehr wie ein Einzelkämpfer, sondern ich fühle mich wie jemand, der auch mal sich darauf verlassen kann, dass da noch jemand ist, der das mit durchsteht, trägt.
Guter Job. Das passiert, wenn du das tust. Auch ein großes Thema bei ihr.
Mhm.
Das war die erste Runde. Partner A lobt Partner B und umgekehrt. Zweite Runde. Du darfst dich für etwas selbst loben, was du versucht hast, im letzten halben Jahr anders, besser zu tun.
Ich glaube schon, dass ich besser jetzt mit der Situation klarkomme, dass du dich beruflich und auch sportlich, also dass du einfach ein Mensch bist, dem das wichtig ist. Also das gehört zu dir dazu. Also ich bewerte das nicht mehr so negativ, sondern ich nehme das einfach an, dass das auch zu ihm dazu gehört. Ich sehe das, dass dir das wichtig ist und ich möchte, dass du das weitermachst. Und meine Leistung ist, dass ich das nicht mehr kritisiere, sondern dass ich es einfach annehme.
Okay. Ich nehme dich in deiner Unterschiedlichkeit an.
Ja.
Okay. Konrad, es gibt wahrscheinlich eine Stimme in dir, die sagt, puh, da ginge noch deutlich mehr. Aber es gibt bestimmt auch einen Teil, der sagt, das habe ich gesehen und bemerkt.
Ich würde auch gar nicht sagen, dass es eine Stimme von mir gibt, die da mehr erwartet.
Aber das hast du ja letztens zum Beispiel gesagt. Hast du gesagt, du würdest dir das wünschen, dass ich dich mehr unterstütze?
Es geht gar nicht um die noch mehr Unterstützung. Alleine
warte
nur die.
Mal, was ihr jetzt gerade macht, ist den alten Ping-Pong. Den braucht ihr. Den könnt ihr schon. Interessant war, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, mit meiner Frage zu differenzieren. Es gibt einen Teil in mir, der dafür dankbar ist, dass du mir das zugestehst.
Mhm.
Und es gibt offensichtlich einen Teil in dir, der sagt, da ginge noch mehr. Und das darf sein. Und in dem Moment, in dem du deiner Frau sagst, es gibt beide Teile in mir, was meinst du, was passiert?
Ja, dass sie mir glaubt.
Ja. Und wir hatten dieses Thema mit dem Vertrauen.
Ja.
Wenn du sagst, dem ist ja nicht so, sagt bei ihr, glaube ich dir nicht. Habe ich ja schon anders erlebt.
Hm.
Wenn du ihr sagst, ja, es gibt da zwei Seiten in mir, die eine sagt das und die andere sagt das. Du wirst irgendwie glaubwürdiger dadurch, könnte ich mir vorstellen. Konrad, die zweite Runde ist noch nicht durch. Da würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben. Du darfst dich für etwas loben, wo du sagst, das habe ich versucht im letzten halben Jahr anders oder besser zu machen. Muss nicht geklappt haben. Aber wo du gesagt hast, das Ziel hatte ich mir eigentlich gesetzt.
Ich habe mir bewusst freie Zeit genommen oder weniger gearbeitet, um Dinge zu übernehmen, die vorher Lotta übernommen hat.
Okay. Lotta, auch bei dir die Frage. Es gibt garantiert eine Stimme, die sagt, da wäre auch noch mehr gegangen.
Ja, also Im ersten Moment ist mir eingefallen, ich habe mir dann mehr Zeit genommen, als du gesagt hast, und dann hat meine innere Stimme hat dann gesagt, so für Sport.
So, okay. So. Und jetzt der andere Teil in dir, und das ist diese Transparenz, die ich meine.
Ja.
Und der andere Teil in dir, hast du was bemerkt davon?
Ja, schon. Also dieses bewusst zu sagen, ich hole heute die Kinder oder wir waren noch ein Eis essen oder so. Ne? Also dieses, ich habe mir bewusst mal Zeit genommen, um mit den Kindern auch ja eine gemeinsame Sache zu erleben. Ne? Also das, was ich sonst abdecke und den Kindern irgendwie versuche, ne, auf dem Spielplatz oder so einfache Alltagssachen, dass das halt nicht nur immer Mama-Sachen sind, sondern dass halt auch der Papa bewusst Zeit hat und nicht die Kinder sagen, ja, Papa arbeitet.
Also okay, das heißt, du hast es bemerkt.
Genau,
hat funktioniert.
Ich habe es schon gesehen, ja.
Super, gut. Ich lobe mich selbst für eines dieser Ziele, die ich mir gesetzt habe. Dritte und letzte Runde. Lotta, du darfst dir ein Lob erbitten. Und zwar für etwas, das dich als Partnerin allgemein ausmacht. Also ein Satz wäre, ich wünsche mir von dir ein Lob dafür, dass ich eine Partnerin bin.
Ich wünsche mir ein Lob dafür, dass ich eine loyale Partnerin bin.
Kannst du dieses Lob in deinen Worten einmal geben, bitte? Konrad.
Du bist eine loyale Partnerin.
Danke.
Kannst du das noch einmal machen, bitte?
Du bist eine loyale Partnerin.
Danke.
Und ein drittes und letztes Mal, und vielleicht kannst du ja sowas wie, ich lobe dich gerne dafür, ich danke dir dafür, das oder sowas noch dazufügen.
Ich lobe dich gerne dafür und danke dir dafür, dass du eine loyale Partnerin bist.
Vielen lieben Dank. Jetzt drehen wir es einmal um. Jetzt darfst du dir ein Lob erbitten für etwas, das dich als Partner auszeichnet. Jetzt nicht im letzten halben Jahr, sondern allgemein. Ich wünsche mir von dir ein Lob dafür, dass ich ein Partner bin.
Ich wünsche mir von dir ein Lob dafür, dass ich ein Partner bin, den du vertrauen kannst.
So, ich finde es schön, dass du das sagst, weil deine Körperreaktion, Lotta, war gerade... Da ist ausgerechnet das, was ich so schwierig finde, davon wünscht er sich jetzt ein Lob. Und jetzt habe ich ja schon gehört, es gibt zwei Stimmen da in dir. Die eine Stimme, die sagt, ich packe meine drei Kinder in das Auto, wenn er fährt. Also es gibt schon Bereiche, in denen kann ich ihm wirklich vertrauen. Und dann gibt es eine andere Stimme, die sagt, da ist noch, ich nenne das mal Room for Improvement. Diese Intervention, die wir gerade machen, soll einen Prozess unterstützen. Und zwar einen, der euch hilft, eure autonomen Ziele zu erreichen mit der Hilfe des Partners, der Partnerin. Das heißt, die Stimme, die gerade gesagt hat, da ist Room for Improvement, die darf sein, die gilt es zu halten und zu gucken, kann ich dieses Lob geben. Und wenn es einen kleinen Anteil in dir gibt, der geben kann, wäre das die unterstützende, teambildende Maßnahme. Deine Entscheidung. Möchtest du, kannst du?
Ja.
Ja?
Ja.
Super, das ging schnell.
Ja.
Dann auch an dich die Bitte. Formulier das doch mal irgendwie in deinen Worten. Ich danke dir dafür, dass...
Ich danke dir dafür, dass ich dir vertrauen kann.
Okay. Noch einmal bitte.
Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich dir vertrauen kann.
Und ein letztes Mal, bitte. Ich weiß, es fühlt sich komisch an.
Ich finde es schön, dass ich dir vertrauen kann und möchte mich dafür bei dir bedanken.
Ganz lieben Dank.
Du hast mit den beiden das Streicheleinheiten-Experiment gemacht. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum hast du das mit denen gemacht?
Das Stroke Game ist eine sehr hilfreiche Übung, um individuelle Ziele der Partner transparent zu machen, sie über einen längeren Zeitraum auch wirklich zu verfolgen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Denn ich lobe dich dafür, was ich gesehen habe, was du machst. Mhm. Dann lobe ich mich selber für meine Bemühungen und hoffe, dass du sie gesehen hast. Und dann erbitte ich mir noch ein Lob von dir für etwas, was mich eigentlich als Partner ausmacht. Das heißt, hier beschreibe ich ja eigentlich die Rolle, die ich gerne einnehmen möchte in unserer Beziehung und für dich. Mhm. Und das Beste, was einem passieren kann, ist, dass diese Rolle dann auch noch bestätigt wird. Das hat sehr viel mit Optimismus zu tun, diese Übung, mit Vertrauen in die Beziehung, in die eigenen Fähigkeiten, in die Selbstwirksamkeit, aber auch, man ahnt es, in die Differenzierung, weil ich muss jetzt auch aushalten, dass ich vielleicht der Meinung bin, dass das, wofür ich dich gerade loben soll, sagen wir mal, noch suboptimal und verbesserungswürdig wäre.
Was findest du, wie haben die beiden das gemacht?
Ich fand, die haben das sehr gut gemacht mit all den Widerständen, die ganz normal sind, wenn man das zum ersten Mal macht. Nämlich, dass ja der andere Anteil, der sagt, da ist echt noch Room for Improvement, ja, aber einfach durchkommt. Und genau mit dem in Kontakt zu bleiben, den nicht zum Schweigen bringen zu wollen, sondern ihn einfach zu halten, das ist Teil dieser Übung.
Warum ist es so wichtig, das Lob am Ende an den Partner gerichtet dreimal auszusprechen?
Wenn unser Gehirn was oft genug hört, kann es das einfach besser glauben. Das heißt, es passiert etwas. Und was interessant ist, wenn ich ein Lob dreimal formuliere, ich verändere den Tonfall, ich verändere die Worte, ich probiere da ja was aus. Also ich bin am Experimentieren dabei und das macht die Sache einfach nochmal emotionaler und dadurch einfach auch wirkungsvoller.
Erik, was sind die drei Dinge, die wir von Konrad und Lotta lernen können?
Ich denke, ein wichtiger Aspekt, der ist jetzt nicht ganz neu für uns, aber der kommt hier auch wieder durch. Selbst der bessere Partner, die bessere Partnerin zu werden, statt zu hoffen, dass der andere, die andere sich für mich verändert. Dann fand ich wichtigen Gedanken, der Weg soll spannend sein. Die Transformation dabei soll bereichernd sein. Das Ziel ist wichtig, damit ich dahin komme. Ich brauche ja, bevor ich den ersten Schritt mache, überhaupt den Wunsch, irgendwo anders zu sein. Aber der Weg ist das Relevante. Ja. Der soll Spaß machen. Und weil das auch häufig von Paaren gesagt wird, wir wären gerne wieder so wie damals. Viel schöner ist der Gedanke, wie können wir eine neue Version von uns beiden überhaupt denken, um die dann auch werden zu können?
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Nach dem Kind ist alles anders. Ja, das ist so ein Satz, den hören wir hier im Podcast immer wieder. Und auch bei Lara und Thorsten hat sich nach der Geburt des Kindes so einiges verändert. Und so langsam steht ihre Beziehung auf der Kippe.
Mittlerweile sehe ich die Situation auch schon bedrohlicher. Also wenn es so weiterläuft, dann denke ich, werden wir uns auch irgendwann trennen.
Ob Erik diese Trennung verhindern kann, das hört ihr in der nächsten Folge. Und jetzt noch ein Tipp von mir. In Herz ohne Filter, dem Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen, spricht Host Sabine Hub mit spannenden Gästen und Expertinnen über alles, was euch rund um die Themen Liebe, Familie und Sex bewegt. Darüber, wie wir gemeinsam leben, lieben, streiten, uns verlieren und uns vielleicht auch wiederfinden. Es geht um die schönen Momente in Beziehung, aber auch um die herausfordernden. Was heißt das für eine Beziehung, wenn ich mich fremd verliebe? Wie funktioniert Liebe zu dritt? Und wie lebe ich als Mutter weiter, wenn mein Kind den Kontakt zu mir abbricht? Bei Herz ohne Filter gibt es keine Fragen, die peinlich oder blöd sind. Und es gibt keine Tabus. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 für ARD Sounds. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler und Laura Leik. Distribution Nina Wietholz, Julia Herzger und Max Roloff. Sound und Musik Isola Music und Warner Chappelle Production Music. Produziert von Olli Kleist, Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Folgen hört ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, lasst uns eine gute Bewertung da. Die Paartherapie mit Erik Hegmann findet ihr auch mit weiteren Paaren als TV-Doku in der ARD Mediathek.